Deutschlandfunk. Hintergrund. Klarheit ja, Erlösung nein. Was es bedeutet, einen NS-Täter in der Familie zu haben. Eine Sendung von Melanie Longerich.
Er war schon über 30 und das bedeutet, er war zum Kämpfen zu alt. Und deswegen ist er dem als Kraftfahrer dieser Truppe zugeteilt worden, die im Bereich der Heeresgruppe Mitte unterwegs gewesen ist. Also im mittleren Abschnitt der Sowjetunion sind die unterwegs gewesen. Also wieder die Anfrage an das Bundesarchiv Ludwigsburg. Haben Sie was zur Gruppe Geheime Feldpolizei Nummer 1?
Rechercheseminar in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme im Osten von Hamburg. Zweimal im Jahr organisiert das hiesige Studienzentrum Veranstaltungen dieser Art für Nachkommen von Tätern und Mitläufern im Nationalsozialismus. Vor dem DIA-Projektor steht Archivar Reimer Möller und erklärt am Beispiel seines eigenen Verwandten, wie man am besten vorgeht bei der Familienrecherche. Möllers Verwandter war bei der Geheimen Feldpolizei und bei dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion dabei, der am 22. Juni 1941 begann.
Das ist die Gestapo der Wehrmacht und die ist belastet mit der Erschießung von Zivilpersonen.
Rund 20 Teilnehmer hören zu. Sie wollen auch herausfinden, wie sich ihre Großeltern in der nationalsozialistischen Diktatur verhalten haben, wo die Großväter im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Viele sind aufgewachsen mit einem diffusen Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, dass es in der Familie Geheimnisse gibt. Archivar Reimer Möller zeigt, welche Informationen in welchen Archiven zu finden sind. Er deutet Fotos, kennt Kragenspiegel, Abzeichen, Orden.
Die Geheime Feldpolizei ist aber nicht der SD, der Sicherheitsdienst.
Nee, das ist eine Wehrmachtseinrichtung, aber in der Regel sind das Kriminalpolizisten oder Gestapo-Beamte, die zum Militär eingezogen sind.
In Deutschland ist der Holocaust Familiengeschichte, hat der Historiker Raul Hilberg einmal geschrieben. Doch auch 74 Jahre nach Kriegsende ist das Wissen darüber oft verschüttet. Oliver von Wrochem leitet das Studienzentrum der Gedenkstätte Neuengamme.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem öffentlichen Gedächtnis in der Gesellschaft, das relativ aufgeklärt ist und auch differenziert, auch in der Forschung, auch in den Ritualen der öffentlichen Erinnerungskultur. Aber das gibt eben in der Familiengeschichte ganz viele Tabus und auch relativ wenig Wissen über das, was die eigenen Verwandten in der Zeit des Nationalsozialismus getan haben.
Nur wer die eigene Familiengeschichte kennt, könne die Wirkkraft des NS-Systems nachvollziehen, erklärt Oliver von Wrochem, und auch den derzeit erstarkenden Rechtsextremismus. Nur Täterschaft und Verantwortung sind nach Ansicht von Wissenschaftlern in den meisten deutschen Familien bis heute kein Thema.
Diese ganzen Familiendynamiken und Tradierungen, die sind sehr stabil. Also es ist auch nicht gesagt, es ist nicht ausgesprochen, es ist trotzdem präsent. 30, 40, 50 Jahre ist nicht viel, wenn man darüber nachdenkt, was sind eigentlich Bearbeitungen, was sind Verletzungen, was machen Gefühle aus und wie werden die eben in den Generationen weiter tradiert.
Die Sozialwissenschaftlerin Iris Wachsmuth forscht zur Tradierung von NS-Vergangenheit in Ost und West. Vor einigen Jahren befragte sie für ihre Doktorarbeit Familien in beiden Landesteilen, jeweils von der Erlebnisgeneration bis zu den Enkeln. Sie wollte wissen, wie das tatsächliche oder vermeintliche Verhalten während der NS-Zeit weitererzählt wird.
Es ist auch schwierig und unbequem, sich Verantwortlichkeiten und Täterschaften oder Mittäterschaften offen zu erzählen. Das ist ja schwieriges Terrain.
Rechercheseminare wie das in Neuengamme sind selten in Deutschland. Obwohl die stets ausgebucht sind, seien es gesamtgesellschaftlich gesehen nur wenige, die sich mit der eigenen Familiengeschichte beschäftigen, beobachtet Oliver von Wrochem. In die Seminare kommen mehr Frauen als Männer und mehr Westdeutsche als Ostdeutsche. Das liege möglicherweise daran,
dass die DDR-Geschichte das überlagert hat und sozusagen die Auseinandersetzung mit der DDR-Diktatur oder der Fragestellung, wie man sich in der DDR verhalten hat und wie das auch bewertet wird, dass das eigentlich ein bisschen stärker im Fokus steht in Ostdeutschland, weil ja damit auch immer verbunden ist, so eine Art Schuldzuweisung an die Ostdeutschen, dass sie sagen, ihr habt eure DDR-Geschichte nicht richtig aufgearbeitet.
Zwar gab es nach dem Krieg beiderseits personelle Kontinuitäten und die wenigsten Täter wurden zur Verantwortung gezogen, doch andere Erfahrungen waren grundverschieden. Die Ostdeutschen erlebten nach dem Ende des NS-Regimes die zweite Diktatur. Die DDR generierte sich als antifaschistischer Staat. Täterinnen und Täter waren offiziell alle im Westen. Da sei es doppelt schwer gewesen, offen über Verantwortung und Täterschaft zu sprechen.
Die Entwicklung, die in Westdeutschland ja schon sehr prägend war mit den 68er-Generationen und der kritischen Aufarbeitung der NS-Zeit, die davon angestoßen worden ist, die das gesellschaftliche Klima ja auch deutlich verändert hat. Also in den 70er, 80er Jahren, das kann man einfach nicht vergleichen, während in der DDR weil die Zeit ja so ein bisschen stillgestellt auf eine Art. Und dadurch, dass eben viele auch natürlich Opfer von Repressalien waren, andererseits aber natürlich auch sich mit dem DDR-Regime arrangiert haben, ist da einfach nochmal diese doppelte Geschichte in den Blick zu nehmen. Deswegen ist die Ausgangslage doch deutlich komplexer.
Doch egal, ob Ost oder West, Familienrecherche zur NS-Zeit ist längst kein Hobby mehr von Rentnern. Immer mehr Angehörige der Enkelgeneration, geboren zwischen 1960 und 1975, sind heute auf der Suche nach Informationen über ihre Familien, beobachtet Archivar Reimer Müller. Und in Neuengamme sitzt mittlerweile auch die Urenkelgeneration, Anfang, Mitte 20.
Das hat mit dem historischen Abstand zu tun, der inzwischen eben größer ist. Und was bedeutet das zum Beispiel die Erlebnisgeneration? Also diejenigen, die das miterlebt haben, als Verfolgte, aber auch eben als Mitläufer, Zuschauer oder Täter, nicht mehr die Geschichtserzählungen so stark bestimmen.
Das Sterben der Zeitzeugen stellt Pädagogen vor große Herausforderungen, weil langfristig niemand mehr aus eigener Anschauung wird berichten können. Eine andere Beobachtung machen Historiker bei der Aufarbeitung von Täterbiografien. Dieser Prozess scheint in vielen Familien erst jetzt richtig in Gang zu kommen.
Das ist fast die Voraussetzung dafür, dass in den Familien gesprochen wird. Bei den Nachkommen der Verfolgten ist das deutlich anders, weil die immer damit leben mussten und immer damit gelebt haben mit ihrer Familiengeschichte und die war auch immer relativ transparent.
Doch wer Klarheit will, findet in der eigenen Familie selten Unterstützung.
Weil es oft nur eine Person ist, die Fragen stellt und die anderen nehmen es entweder hin oder blockieren oder leisten auch aktiven Widerstand.
Kinder reagieren empfindlich auf das Schweigen der Eltern, sodass zwei, inzwischen auch drei Generationen durch eine doppelte Wand getrennt werden. So hat das der israelische Psychologe Dan Baron genannt. Die Eltern schweigen und die Kinder und Kindeskinder stellen keine Fragen. Die Sozialpsychologin Angela Moret von der Leibniz-Universität in Hannover spricht von Loyalitätskonflikten.
Die Eltern sind zwar Täter, aber sind auch die eigenen Eltern. Kinder sind auf ihre Eltern ja erst einmal auch angewiesen. Und es ist ja wie ein Loyalitätsbruch, wie ein Verrat wird das empfunden, plötzlich aufzudecken, der Vater hat das und das getan.
Auch lang zurückliegendes Leid kann über Generationen hinweg wirken. Dieses emotionale Erbe wird nicht nur über Erziehungsstile und Bindungsmuster weitergegeben, sondern möglicherweise auch über die Gene. Seit einiger Zeit untersuchen Wissenschaftler, ob traumatische Erlebnisse die Gene verändern können. Diese sogenannte Epigenetik ist noch ein sehr junges Fachgebiet.
Auch wenn es stimmt, dass es genetische Veränderungen gibt, wird es nichts ändern an dem Thema Aufarbeitung, Bearbeiten von Familiengeschichte, sich da einen ehrlichen Zugang zu schaffen,
sagt die Sozialwissenschaftlerin Iris Wachsmuth. Doch überhaupt erst einmal herauszufinden, was wirklich war, ist für Angehörige der Enkelgeneration oft nicht leicht. In den Erzählungen der Familien wurden aus Tätern häufig Opfer. Das Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung hat im Auftrag der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft eine Studie erstellt, die zeigt, wie sehr Erinnerung von Familiengeschichte geprägt ist. Fast 70% der Befragten verneinten, überhaupt NS-Täter in der eigenen Familie zu haben.
Der Mensch erfindet gern Geschichten, die für ihn erträglicher sind als die Wahrheit. Dann hat man keine Verantwortung mehr. Und es geht um sehr tief sitzende, ich denke mal, die Schuldgefühle sind noch an der Oberfläche. Es geht um sehr tief sitzende Schamgefühle, die abgewehrt werden. Kinder schämen sich auch ihre Eltern, wenn die etwas Verbrecherisches getan haben.
Schweigen als Selbstschutz. Angela Moret.
Wir alle brauchen, um ein Weltvertrauen zu haben, ein Gefühl, die Menschen, die wir lieben, sind zuverlässige Menschen, sind gute Menschen. Deshalb sind ja auch Kinder von Tätern, wenn sie das anerkennen, entwickeln häufig schwere psychische Störungen, also Depressionen, Gefühl von Sinnlosigkeit des Lebens und so weiter.
Ich habe diese Diskrepanz zum Beispiel nicht, die viele immer beschreiben, dass sie den mordenden Familienvater und den liebenden Familienvater nicht zusammenbringen können oder den mordenden Soldaten in Osteuropa und den liebenden Familienvater, weil ich das eigentlich immer eher als etwas betrachte, was in irgendeiner Form auch zusammengehört. Wenn man eben von dieser Ideologie der Volksgemeinschaft auch tatsächlich überzeugt ist, dann passt es irgendwie.
Johannes Spohr verbrachte als Kind seine Ferien oft bei den Großeltern in der niedersächsischen Kleinstadt Nordenham. Der 37-jährige Historiker erinnert sich an Mein Kampf im Bücherregal und an die Wehrmachtsuniform im Schrank. Nach dem Tod seines Großvaters Rudolf Spohr 2006 beschäftigte er sich intensiv mit dessen Vergangenheit. Das Besondere, seine Mutter unterstützte ihn. Das Schweigen der Täter hält er für einen Mythos.
Die haben ganz viel gesprochen, auch in der Nachkriegszeit schon. Die haben sich zum Beispiel, wie auch mein Großvater, in Verbänden der Kriegseinheiten zum Beispiel getroffen, haben darüber geredet.
Das Bild, das Spohrs Großvater von sich zeichnete, war das eines Kriegsgegners, der sich lange geweigert, aber schlussendlich keine andere Wahl gehabt habe, als Soldat zu werden. Heute weiß sein Enkelsohn, dass der Großvater 1940 zunächst auf den Überfall auf Frankreich beteiligt war und dann zum Oberkommando des Heeres kam, wo er Karriere machte. Ab 1942 war er als Ordonnanzoffizier in verschiedenen Teilen Osteuropas unterwegs, unter anderem in der Ukraine.
Er war an sehr vielen Orten, an denen Verbrechen passiert sind. Also er war zum Beispiel in Vinnytsia rund um die Zeit, wo in dem Ort 10.000 Juden und 5.000 Kinder erschossen wurden. Ich weiß aber nicht, ob er zur Tatzeit am Tatort war.
Doch Johannes Spohr geht es heute gar nicht mehr so sehr um den eigenen Großvater. Ihm geht es um die gesellschaftlichen Reaktionen. So habe es in der Heimatstadt seines Großvaters in Nordenham eine heftige Diskussion gegeben, nachdem die Lokalzeitungen über die Suchergebnisse des Enkels berichtet hatten. Der Großvater Rudolf Spohr hatte nach dem Krieg in Nordenham die Goethe-Gesellschaft gegründet, genoss hohes Ansehen in der Stadt. Nun warfen viele dem Enkel vor, er wolle sich auf Kosten des toten Großvaters profilieren.
Ich glaube tatsächlich, dass das, worum es eigentlich dabei ging, diese Bilder waren, die aufgetaucht sind. In einer der großen Zeitungen der Stadt war das Bild meines Großvaters als stolzer Soldat in seiner Uniform. Und ich glaube, allein schon dieser Anblick hat vielen nicht gepasst, weil der automatisch eine gewisse Anklage in sich behält und weil es beunruhigt.
Der östliche Kriegsschauplatz. Auf einmal war er mitten in Nordenham. Dabei haben vermutlich viele Familien ähnliche Bilder in den Schubladen. Eine Normalität in Deutschland, die noch immer oft verdrängt werde.
Also das ist eben, glaube ich, das, was die Gefahr ist an so einer Debatte, dass man eben aufhört, öffentlich darüber zu reden. Und egal, was andere machen oder was sie nicht machen, ist, glaube ich, das, was auf keinen Fall geht, dass man darüber schweigt, dass man das fortführt und das eben vermeintlich auch im Sinne von Toten, über die man nicht schlecht sprechen soll.
Derzeit macht Johannes Spohr Pause von seinem Großvater. Er schreibt seine Doktorarbeit. Irgendwann wird er weitersuchen, denn so eine Recherche entfaltet durchaus Sogwirkung, erzählt er. Man müsse aufpassen, dass eine solche Suche nicht zum Selbstzweck werde. Der Opa ein Nazi, der Enkel der Gutmensch, der alles ans Licht bringt. So einfach aber sei das nicht. Es gibt keine Erlösung.
Und das ist eine Tendenz, die ich ausmachen würde für die letzten 15 Jahre ungefähr im erinnerungspolitischen Diskurs in Deutschland, dass Leute eben sehr gerne immer Opfer sein wollen, sei es jetzt des Bombenkrieges oder von Flucht und Vertreibung und so weiter. Und das kann sich eben gewissermaßen fortführen darin, dass man sagt, ja, und ich bin auch Opfer, nämlich weil mein Großvater ein Nazi war und ich darunter leide. Also das ist, glaube ich, eine gewisse Gefahr. Und wenn man darunter leidet, hat das immer eine Berechtigung. Nur ist die Frage, tritt man damit in die Öffentlichkeit oder geht es eher darum zu sagen, ich weiß, dass ich Täternachfahre bin und ich möchte, dass das so stehen bleibt.
Was jetzt noch wichtig ist, was so schwierig ist für die meisten Kriegsenkel, ist, dass die Kriegsenkel sich häufig überhaupt nicht verstanden fühlen von den Kriegskindern.
In Köln hat der Verein Kriegsenkel e.V. zum Einsteigerseminar geladen. Deutschlandweit bietet der Verein Seminare an. Sie sind stets ausgebucht. Es geht um die Vererbung von Traumata, um psychologische Hilfsangebote, ums Vernetzen. Die meisten Teilnehmer sind aufgewachsen in einer Zeit von Frieden und Überfluss und sind dennoch geprägt von Flucht und Vertreibung, von Bombennächten, die ihre Eltern erlebt haben. Kursleiterin Iris Wangemann erzählt von einenden Erfahrungen.
Existenzielle Brüche ganz viel. Also, dass man immer wieder Dinge abbricht oder Beziehungen abbricht oder Wohnorte abbricht und es eigentlich gar nicht versteht, aber es passiert immer wieder und man kommt aus diesem Kreislauf nicht raus. Viele fühlen sich entwurzelt, rastlos und getrieben. Viele, nicht alle, stehen auf der Bremse. Viele fühlen eine große Leere, fühlen keine wirkliche Zufriedenheit, obwohl doch eigentlich alles gut sein müsste.
Die Teilnehmer nicken bestätigend. Es tut gut, nicht mehr allein zu sein. Doch woher kann man wissen, dass die persönlichen Probleme wirklich mit den Kriegserlebnissen der Eltern und Großeltern zusammenhängen?
Da muss jeder selber gucken. Und für mich ist es nur wichtig, wenn ich sage, ich habe ein Problem oder da gibt es so Herausforderungen im Leben, da gibt es immer so einen Teufelskreislauf, aus dem ich nicht aussteigen kann. Und ich möchte aussteigen, dann finde ich es wichtig, sich auf die Suche zu machen und Lösungen zu finden.
So sieht das auch Kursteilnehmerin Edeltrud Hansen. Die 58-Jährige engagiert sich in der ehrenamtlichen Hospizarbeit. Dort begleitet sie Sterbende, die den Krieg als Kind noch miterlebt haben. Vieles aus der Zeit kommt am Lebensende noch einmal hoch. Ein Grund, sich auch mit ihrer eigenen Kindheit zu beschäftigen.
Ich sehe mich durchaus nicht als Opfer, sondern für mich geht es darum, meine Biografie in einen sinnhaften Kontext zu stellen und die Geschichte zu verstehen, weil meine Familie mir keinen Zugang zu einer Geschichte ermöglicht hat. So, sondern es gab diesen Krieg und nach dem Krieg war das große Nichts. Wenn man über Geheimnisse nicht sprechen darf, dann kann man überhaupt nichts Wesentliches thematisieren.
Edeltrud Hansen ist in einem Dorf in der Eifel groß geworden. Die Stimmung in ihrer Familie sei kalt gewesen, bindungslos, lieblos, freudlos. Im Haus wohnten Eltern, Geschwister, die Großmutter und die Brüder des Vaters. Die waren im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront gewesen. Immer wieder sei erzählt worden, dass eine Ärztin einem von ihnen in russischer Kriegsgefangenschaft die Blutgruppentätowierung am Oberarm entfernt und ihm so das Leben gerettet habe. Denn die Tätowierung hätte seine Zugehörigkeit zur Waffen-SS offenbart.
Diese Mystifizierung, so wie bei meinem Onkel halt auch so, von wegen, es war eine Ärztin in dem Gefangenenlager, die ihn vor den bösen Russen bewahrt hat. Die Deutschen, auch die, die im Krieg gedient haben, waren im Nachhinein waren auch sie die Opfer. So einfach ist die Geschichte nicht.
Der Begriff Kriegsenkel aber scheint genau diese Opferhaltung zu bedienen, weil er eben die Zeit von 1939 bis 1945 ins Zentrum stellt. Oliver von Wrochem von der Gedenkstätte Neuengamme.
Ich denke, wenn man auf die historische Epoche zurückschaut, muss man mit dem Jahr 1933 anfangen und auch der Zustimmung zum NS-Regime, der Volksgemeinschaft und den Fragen sozusagen der Beteiligung auch an Verbrechen, die vor dem Zweiten Weltkrieg begangen worden sind.
Seminarleiterin Iris Wangemann vom Verein Kriegsenkel e.V. hält dagegen.
Wenn das dazu beiträgt, dass sich Menschen verbinden und dass Menschen sagen, ich interessiere mich für das Thema und ich gucke mir das an und ich möchte dann was auflösen, dann ist mir das egal. Wir sind Täterenkel. Ja, genau. Aber was mache ich denn jetzt damit?
Wenn man jetzt auf die aktuellen Entwicklungen schaut, kann man schon auch sagen, dass das Erstarken von Geschichtsrevisionismus, Antiziganismus, Antisemitismus und überhaupt Kontinuitäten der Ausgrenzung eben auch die Ursache haben, dass man den Nationalsozialismus in seiner tiefen Dimension und seiner Einwirkung auf die Familien und Verankerung auf die Einzelpersonen gar nicht wirklich durchdrungen hat und aufgearbeitet hat.
Für Oliver von Wrochem ist klar, wenn sich Menschen mit der Geschichte ihrer Familien auseinandersetzen, dann beschäftigen sie sich auch mit der Bedeutung des Nationalsozialismus. Die Vergangenheit ragt in die Gegenwart hinein und wird relevant für die Demokratie heute.
Natürlich ist das kein Allheilmittel, sondern nur eine von vielen Dimensionen.
Dieser Meinung ist auch die Sozialwissenschaftlerin Iris Wachsmuth. Allerdings sind in Deutschland längst neue Familiengeschichten hinzugekommen, die das Thema aktuell halten.
Die auch als Nichtdeutsche auf die Geschichte gucken, sich dazu verhalten. Das ist, glaube ich, auch so in der Gesellschaft gerade ziemlich virulent, dass Menschen mit ihren Fluchterfahrungen, dass da auch etwas triggert in den zweiten, dritten Generationen, wenn sie sich mit diesen Menschen auseinandersetzen. Da gibt es ja viel Bewegung gerade.
Familiengeschichten in Deutschland werden vielfältiger und ständig kommen neue hinzu. Sie prägen alle auf ihre Weise die deutsche Gesellschaft. Und, darin sind sich die Wissenschaftler einig, ihnen nachzuforschen, schärft das Bewusstsein für historische und politische Zusammenhänge.
Das war der Hintergrund. Klarheit ja, Erlösung nein. Was es bedeutet, einen NS-Täter in der Familie zu haben. Eine Sendung von Melanie Longerich. Redaktion Monika Dietrich.